Es ist der 13.07.2025. Ein normaler Sonntag im Leben von Lulu, Karam und dem Rest ihrer Familie. Die beiden Geschwister sind gerade draußen unterwegs, nur ein paar hundert Meter von ihrem Zuhause entfernt. Sie sind losgegangen, um was zu trinken zu holen. Obwohl es noch relativ früh ist, ist es schon sehr warm. Die Sonne brennt, es gibt keine Wolke am Himmel. Lulu ist 10 Jahre alt, ihr Bruder Karam 1 Jahr jünger. Die zwei sind öfter allein auf der Straße. Das ist also an sich nichts Besonderes. Ihre Eltern vertrauen ihnen, weil sie sehr verantwortungsbewusste und selbstständige Kinder sind und immer pünktlich wieder da sind. Doch an diesem 13. Juli ist es nicht wie immer. Denn Lulu und Karam kommen nicht nach Hause zurück. Die zwei Kinder haben sich im wahrsten Sinne einfach in Luft aufgelöst. Ein 9-jähriges und ein 10-jähriges Kind quasi vom Erdboden verschluckt, nicht weit entfernt von dem Ort, an dem sie wohnen. Wenn so etwas passiert, berichten normalerweise Medien auf der ganzen Welt darüber. Aber nicht im Fall von Lulu und Karam. Denn die Geschwister kommen aus Gaza. Sie waren wie fast jeden Tag mit ihrem leeren Kanister in der Hand auf dem Weg vom Geflüchtetenlager zur Wasserverteilungsstelle, als es passiert ist. Kaum jemand kennt ihren Namen oder ihre Geschichte. Für viele sind sie nur eine weitere Zahl. 2 von 10.000. Aber das werden wir heute ändern.
Von Studio Bummens. Ein True Story Podcast. Unfassbare Geschichten übers Leben, den Tod und alles dazwischen. Eigentlich zu strange, zu schlimm und manchmal auch zu schön, um wahr zu sein. Mein Name ist Lotti und ich heiße euch herzlich willkommen im Plothaus. Lulu und Karam.
Eigentlich freue ich mich natürlich ganz, ganz doll über diese heutige Folge, denn es ist die 3. Folge im Monat zum allerersten Mal. Aber gleichzeitig fällt es mir auch sehr schwer anzufangen, schwerer als sonst. Deswegen würde ich jetzt, ohne groß drumherum zu reden, euch schon mal so ein bisschen erzählen, was hier heute auf euch zukommt. Ich hatte tatsächlich schon seit geraumer Zeit vor, bei Plothaus die Geschichte eines Kindes in Gaza zu erzählen. Aber bislang konnte ich das nicht. Also nicht, weil ich nicht in der Lage dazu gewesen wäre, sondern weil man kaum detaillierte Informationen zu einzelnen Schicksalen in Gaza bekommen kann. Man findet zwar immer mal wieder Namen, vielleicht auch mal ein paar Details, aber in den meisten Fällen heißt es einfach nur, es sind wieder so und so viele Kinder verletzt oder getötet worden, so und so viele Kinder hungern gerade. Und das hat mir eigentlich nochmal mehr gezeigt, wie wichtig es eben ist, diesen Zahlen ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Und ich möchte mich hier eigentlich gar nicht rechtfertigen oder erklären, weder im Vorfeld noch im Nachgang, aber weil es bei dem Thema leider nicht ausbleibt, ist es mir nur nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn mich irgendwer fragt, warum erzählst du diese Geschichte von zwei Kindern aus Gaza? Warum nicht zum Beispiel die Geschichte der zwei jüngsten israelischen Hamas-Geiseln? Dann kann ich euch antworten, weil das zum Glück schon ganz viele Menschen getan haben. Wenn man nach Ariel und Kfir googelt, dann findet man hunderte, wahrscheinlich sogar tausende Medienberichte aus der ganzen Welt. Es gibt Podcasts, YouTube-Videos, ihre Namen und Gesichter sind in Streetart und Kunstinstallationen verewigt. Und zwar vollkommen zu Recht, weil nichts auf der Welt den grausamen Tod dieser zwei unschuldigen Kinder rechtfertigen könnte und sie niemals in Vergessenheit geraten dürfen. Aber wenn man eben Lulu und Karam googelt, dann findet man genau einen längeren Online-Artikel aus dem Guardian und darauf beruhend vielleicht noch eine Handvoll weiterer kleinerer Erwähnungen, vor allem aus regionalen Medien. Aber das war's. Und ich hoffe so sehr, dass wir uns nach dieser heutigen Geschichte einig sind, dass man auch Lulus und Karams Namen niemals vergessen darf. Und sie stehen halt auch stellvertretend für so viele weitere Kinder, deren genaue Anzahl wir noch nicht mal kennen. Und ich hoffe, dass ihr euch nach diesem Intro trotzdem und eigentlich auch erst recht diese Folge anhört, auch wenn sie sehr schwer zu ertragen ist. Ich weiß auch, dass gerade wenn es um Kinder geht, viele Menschen das nicht aushalten können, sich sowas anzuhören. Und das verstehe ich auch. Aber das ist die Realität, vor der wir zwar die Augen verschließen können, aber sie bleibt ja trotzdem da. Sie existiert und das wissen wir. Und gerade als Menschen, die wir in unseren sicheren Wohnungen mit fließendem Wasser sitzen, sollten wir uns damit auseinandersetzen und unsere Privilegien nutzen. Deswegen hört bitte auch unbedingt bis zum Ende. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich habe ja eben den Artikel im Guardian erwähnt, den ich durch Zufall entdeckt habe. Und der erste Satz in diesem Artikel lautet: In Gaza kann es ein Todesurteil sein, ein hilfsbereites, liebevolles Kind zu sein. Dazu sieht man ein Bild von zwei Kindern, die den Daumen nach oben ausstrecken. Ein kleiner Junge, der ein bisschen schüchtern aussieht, und neben ihm ein Mädchen, das über beide Ohren strahlt. Das Bild seht ihr wie alle anderen Fotos natürlich auch bei Plothaus Podcast bei Instagram oder auf unserer Website plothauspodcast.de. Die Kinder auf dem Bild heißen Karam und Lana, genannt Lulu Al-Gussein, und wirken, wie man ja immer so sagt, wie ganz normale, glückliche Geschwister, die für ein Foto posieren. Auf den ersten Blick könnte man also denken, sie haben ein ganz unbeschwertes Leben. Aber dem ist nicht so. Nachdem ich mir diesen Artikel durchgelesen habe und mit den Tränen gekämpft habe, war mir sofort klar, dass das die Geschichte ist, die ich bei Plothaus erzählen muss. Aber auch hier hatte ich dann ehrlich gesagt noch nicht genug Informationen, um damit einen ganzen Podcast zu füllen. Also habe ich erstmal geguckt, wer diesen Artikel geschrieben hat. Und so bin ich auf den Namen Malak Tantish gestoßen. Ich muss zugeben, ich habe erst gar nicht so richtig darüber nachgedacht, was hinter diesem Namen steckt, weil ich so auf das Schicksal der beiden Kinder fokussiert war. Aber dann habe ich Malak bei Instagram gefunden, sie angeschrieben und nach verstanden, dass auch ihre Geschichte hier einen Platz verdient hat. Aber dazu kommen wir noch. Mir ist nur schon mal vorab wichtig, dazu zu sagen, dass mein Skript eben größtenteils auf dem Text von Malak basiert und ich mit ihrer Erlaubnis und der vom Guardian die Bilder und Infos verwenden darf. Und was auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, nachdem es bei mir halt noch Fragen gab, die mir der Artikel nicht beantworten konnte, hat Malak sogar noch nachträglich ein Interview mit Ashraf, dem Vater der beiden Kinder, geführt und mir die Antworten zukommen lassen. Sie hat also einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass es diese Folge hier heute überhaupt geben kann. Und damit zurück zu Lulu und Karam. Die beiden Geschwister sind in Gaza geboren. Auch wenn wir, glaube ich, alle schon sehr, sehr oft und vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr, sehr oft von Gaza gehört haben, gibt's hier jetzt trotzdem noch mal eine kurze und, glaube ich, auch sehr, sehr wichtige Einordnung. Der Gazastreifen, meist einfach nur Gaza genannt, wie die Stadt Gaza, die das wirtschaftliche und administrative Zentrum der Region darstellt, ist ein schmaler Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer, der quasi eingekesselt zwischen Ägypten und Israel liegt. Gaza gehört zu den palästinensischen Gebieten, die international nur teilweise als Staat Palästina anerkannt sind. Der Gazastreifen ist nur ca. 40 Kilometer lang und 365 Quadratkilometer groß, also nur so zum Vergleich, fast so groß wie die Stadt Dresden. Dort leben allerdings 550.000 Menschen. Im Gazastreifen sind es über 2 Millionen. Also auf ähnlicher Fläche leben dort fast 4-mal so viele Menschen. Und nicht nur in diesem Vergleich, auch generell ist der Gazastreifen einer der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Zudem ist Gaza aber auch eine der ärmsten Regionen und eine mit der geringsten Lebensqualität überhaupt. Und das hat Gründe. Es gibt einen Oberbegriff, den wir wahrscheinlich alle kennen: Nahostkonflikt. Um die kompletten geopolitischen, religiösen und militärischen Hintergründe zu erklären, müssten wir jetzt im 19. Jahrhundert anfangen. Es soll hier aber heute nicht um eine historische oder politische Aufarbeitung der Geschehnisse gehen, sondern um das Schicksal zweier Kinder im Hier und Jetzt. Und deswegen werde ich mich auf die aktuelle Situation beziehen und maximal am Rande auf Vorkommnisse auch in jüngerer Vergangenheit eingehen. Aber alles, was wichtig ist, um die Situation von Lulu Karam und ihrer Familie zu verstehen, werde ich euch über Gaza jetzt erzählen. Und das bezieht sich eben auch schon auf die Zeit vor dem 7. Oktober. Von innen wird das Gebiet von der islamistischen Terrororganisation Hamas regiert und von außen durch die israelische Regierung kontrolliert und blockiert. Seit Jahrzehnten unterliegt sowohl der Personen- als auch Warenverkehr an den Grenzen strengen Einschränkungen. Menschen aus Gaza dürfen nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei dringenden medizinischen Notfällen oder mit speziellen Genehmigungen, den Gazastreifen verlassen. Die große Mehrheit der Einwohner lebt dort dauerhaft eingeschlossen in diesem Gebiet. Und dort fehlt es permanent an funktionierender Infrastruktur und Waren aller Art. Viele Güter, die als sogenannte Dual-Use-Artikel gelten, also sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sein könnten, dürfen nicht eingeführt werden. Dazu zählen zum Beispiel Baumaterialien, technische Geräte und manche medizinische Produkte. Auch Exporte aus Gaza sind stark limitiert, was die wirtschaftliche Entwicklung erheblich behindert. Der Seeweg ist ebenfalls streng reguliert. Fischer dürfen sich nur wenige Seemeilen ins Mittelmeer hinauswagen, sonst können sie mit dem Leben bezahlen. Und der Seehandel ist praktisch nicht möglich. Auch der Luftraum über Gaza wird streng kontrolliert. Es gibt keinen funktionierenden Flughafen und Flugzeuge dürfen Gaza weder anfliegen noch verlassen. Und diese Einschränkungen betreffen eben über 2 Millionen Menschen in Gaza, von denen mehr als 2/3 Geflüchtete oder deren Nachkommen sind, die seit 1948 aus vielen anderen Teilen Palästinas vertrieben wurden. Was das Ganze noch dramatischer macht, ist die Tatsache, dass in Gaza fast die Hälfte der Bevölkerung unter 18 Jahre alt ist, also knapp 47%. Das bedeutet, fast jeder zweite Mensch, der dort lebt, ist ein Kind. Im weltweiten Vergleich ist dieser Anteil extrem hoch. Zum Beispiel liegt der Kinderanteil in Deutschland bei nur 18%, weltweit im Durchschnitt bei 29%. Und damit gehört Gaza zu den Regionen mit dem höchsten Anteil an Kindern weltweit. Und das verschärft die humanitäre Lage natürlich deutlich, vor allem wenn es um Gesundheitsversorgung, Bildung und Schutz der Kinder in Konflikt- und Kriegszeiten geht. Und das betrifft eben auch die beiden Kinder auf dem Foto. Einer der beiden ist Karam. Karam ist 9 Jahre alt und dafür unglaublich verantwortungsbewusst. Sein Vater Ashraf nennt ihn sogar Abu Sharik, mein Partner, weil Karam für sein Alter eben extrem reif und erwachsen wirkt. Sein Vater beschreibt ihn als seinen besten Freund. Und für die ganze Familie ist er ein Fels in der Brandung. Schon als kleines Kind kümmert er sich um alle möglichen Aufgaben im und ums Haus herum, vor allem wenn sein Vater mal unterwegs ist. Aber natürlich hat Karam auch ganz einfache kindliche Träume, zum Beispiel ein ferngesteuertes Auto, das er sich sehnlichst wünscht. Seine Mutter Heba bedauert heute sehr, dass sie ihm immer wieder gesagt hat, dass sie das Geld für Essen sparen müssen. Wenn sie die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde sie alles, was sie hat, ausgeben, um es ihm zu kaufen, nur damit er einmal mit diesem ferngesteuerten Auto spielen kann. Ihr könnt euch in der Galerie auch nochmal ein Bild von Karam allein angucken. Da steht er sehr stolz vor seinem Schulrucksack mit so Motorradmotiven drauf. Schule ist nämlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema bei ihm. Er ist so klug, dass er Klassenbester ist. Damals, als die Schulen noch aufhaben. Karam ist zudem ein extrem talentierter Fußballer. Sein Vater hatte vor, ihn in einem örtlichen Fußballverein anzumelden. Aber auch dazu wird es nicht mehr kommen. Und dann wäre da natürlich auch noch Lulu, die eigentlich Lana heißt, aber fast alle rufen sie immer bei ihrem Spitznamen, der Perle bedeutet. Und genauso kostbar wie eine kleine Perle ist sie auch für ihre Geschwister, ihre Eltern und ihre Freunde. Lulu ist freundlich, fröhlich und fürsorglich. Ihr Vater Ashraf erzählt, dass sie immer total gerne für alle so ein bisschen die Rolle einer kleinen Mama übernimmt, sich kümmert um alle und sehr, sehr aufmerksam ist. Auch die 10-Jährige hat genau wie ihr Bruder Träume, die nur schwer zu erfüllen sind. Lulu will eines Tages unbedingt mal in einem Flugzeug sitzen und möchte reisen und die Welt sehen. Denn das war ihr und ihrer Familie bislang noch nie möglich, wie schon erwähnt, den meisten Menschen im Gazastreifen das nicht möglich ist. Und ein eigener Kleiderschrank nur für ihre Sachen, das wäre auch ein ganz, ganz großer Wunsch. Aber auch das werden ihr ihre Eltern nicht mehr möglich machen können. Von Lulu zusammen mit ihrer älteren Schwester Jenna habe ich euch auch noch ein Bild mitgebracht. Auf dem sieht man die beiden Mädchen ebenfalls mit ihren Schulrucksäcken und ihren schönsten Kleidern zum Schulanfang 2023. Zu diesem Zeitpunkt lebt die Familie in einem Haus, das Lulu und Kerems Vater von seinen Eltern geerbt hat, genau in der Mitte des Gazastreifens. Die Familie Al-Ghussein besitzt nicht viel und muss wie alle Menschen in Gaza mit den vielen jahrzehntelangen politischen und wirtschaftlichen Einschränkungen leben. Aber wie Ashraf sagt, ist ihr Leben vor dem Herbst 2023 für sie trotzdem weitestgehend friedlich, ruhig, liebevoll und vor allem eng miteinander verbunden. Der Vater arbeitet in einer Schokoladenfabrik und das bedeutet, er kommt Tag für Tag mit ein paar Süßigkeiten nach Hause. Die Kinder warten dann immer voller Vorfreude auf ihn und jubeln, wenn er zur Tür reinkommt und die mitgebrachte Schokolade und die Kekse an seine Kinder verteilt. Von Ashraf zusammen mit Lulu, Karam und ihren beiden Geschwistern Jenna und Rakan können wir uns ein Bild angucken. Lulu hat darauf ihren Arm um den Hals des Vaters gelegt. Er hat den Kleinsten im Arm und Karam zeigt mal wieder den Daumen nach oben, als würde er sagen wollen, alles ist in Ordnung. Und das ist es auch, trotz der gegebenen Umstände. Der Vater hat einen guten Job. Die insgesamt 4 Kinder der Familie gehen zur Schule und spielen danach mit den Nachbarskindern. Allen geht es soweit gut und alle gucken hoffnungsvoll in die Zukunft. Aber dann kommt der 7. Oktober 2023. Der verheerendste Terrorangriff der Hamas auf Israel mit ca. 1200 Toten und 250 Verschleppten und die darauf folgende Kriegserklärung von Israel am nächsten Tag verändert alles. Für die gesamte Region, die Welt, aber eben auch für Lulu, Karam und den Rest ihrer Familie. Der israelische Verteidigungsminister kündigt kurze Zeit später die vollständige Belagerung des Gazastreifens an und erklärt öffentlich, dass, Zitat, kein Strom, keine Lebensmittel und kein Treibstoff mehr hineingelassen werden dürften. Ashraf weiß, was das bedeutet. Im Jahr 2007, als seine Kinder noch nicht auf der Welt waren, hatte Israel nach der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen bereits eine umfassende Blockade des Gebiets begonnen. Danach folgten 4 verschiedene Kriege in der Region. Auch schon davor gab es Grenzschließungen, Kontrollpunkte und Beschränkungen, was immer wieder zu wirtschaftlichen Problemen in Gaza geführt hat. Aber die Blockade 2007 hatte die Ein- und Ausfuhr von Gütern und die Bewegungsfreiheit der Menschen so stark eingeschränkt, dass es schnell zu besonders großen Versorgungsengpässen gekommen ist. Sowohl was Wasser, Lebensmittel und die medizinische Versorgung betrifft. All das hat zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen geführt, die in den folgenden Jahren zu einer anhaltenden humanitären Krise im Gazastreifen beigetragen hat, die nie aufgehört hat. Und diese eh schon vorhandene humanitäre Krise beginnt für die Zivilbevölkerung in Gaza mit dem 7. Oktober endgültig zu eskalieren. Schon innerhalb der ersten 48 Stunden danach werden bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen mindestens 560 Menschen getötet. Mindestens 78 davon sind Kinder. Es dauert nicht lange, bis auch Karam und Lulu und ihre Geschwister die unmittelbaren Konsequenzen dieses Krieges zu spüren bekommen. In den nächsten Tagen schließen nach und nach alle Schulen in Gaza. Es ist zu gefährlich, zur Schule zu gehen, weil jederzeit eine Rakete einschlagen könnte. Für die Kinder der Al-Ghussein-Familie ist das allein schon fürchterlich, weil sie lieben es, zur Schule zu gehen und zu lernen. Und dass das jetzt von heute auf morgen vorbei ist, das ist kaum auszuhalten für sie. Zudem werden übrigens auch viele schulische Einrichtungen als Notunterkünfte umfunktioniert, weil natürlich ganz viele Menschen ihre Häuser verlassen müssen, die ebenfalls unter Beschuss geraten könnten. Und das liegt vor allem auch daran, dass die israelische Armee deutlich ihre Einsatzregeln im Vergleich zu vorherigen Kämpfen geändert hat. Bei jedem Luftangriff darf nun der Tod von bis zu 20 Zivilisten riskiert werden, bei Angriffen auf Hamas-Anführer sogar der Tod von über 100 Zivilisten. Und das hat zur Folge, dass Hamas-Kämpfer nun zu Hause mitten in Wohngebieten umgeben von unschuldigen Nachbarn und Verwandten bombardiert werden können. Auch die Familie Al-Ghussein muss sich darüber Gedanken machen, ob sie ihr Haus verlassen, denn es liegt in der Nähe der Netzarim-Achse, eine strategisch wichtige Straße, die von der israelischen Armee als militärischer Korridor benutzt wird und der den Gazastreifen von Ost nach West durchschneidet. In der Nähe dieser Achse zu leben, bedeutet ein hohes Risiko durch militärische Angriffe. Aber die Familie Al-Ghussein hat auch gar keine Wahl. Sie wissen gar nicht, wohin sonst. Die Geflüchtetenlager sind jetzt schon total überfüllt und die Lebensbedingungen dort sind katastrophal. Zudem gibt es auch dort Bombeneinschläge. Zum Beispiel in Jibalia, ein Geflüchtetenlager im Norden Gazas. Das liegt nur so knapp 35 Kilometer vom Wohnort der Familie entfernt. Und 2 Tage nach Kriegsbeginn trifft dort ein israelischer Luftangriff ohne Vorwarnung den belebten Markt im Lager und tötet dabei über 65 ZivilistInnen, darunter auch wieder viele Kinder. Also bleiben Ashraf, seine Frau und die Kinder trotz der großen Gefahr in ihrem Haus, aber sie wissen auch unabhängig von den Luftangriffen gar nicht, wie lange noch. Denn schon knapp eine Woche nach dem Terrorangriff der Hamas diskutiert die israelische Regierung die dauerhafte Umsiedlung der 2,2 Millionen PalästinenserInnen auf die ägyptische Sinai-Halbinsel. Dort sollen erstmal Zeltstädte und später permanente Städte für die vertriebene Bevölkerung errichtet werden und eine, Zitat, sterile Zone von mehreren Kilometern in Gaza geschaffen werden, die die Rückkehr der Menschen verhindern soll. Karam und Lulu kennen nichts anderes als den Gazastreifen. Das ist ihr Zuhause. Dass man aus seinem gewohnten Umfeld gerissen, in ein anderes Land geschickt und dort in einem Zelt leben soll, würde wahrscheinlich für jedes Kind klingen wie ein Albtraum. Aber bevor der wahr werden kann, entwickelt sich auch ihr Zuhause in einen. Allein in den ersten 7 Wochen des Krieges werden fast 30.000 Bomben und andere Geschosse auf den Gazastreifen abgefeuert. 90% der Munition, die in den ersten 2 Wochen eingesetzt wird, besteht aus bis zu 900 Kilogramm schweren Bomben. Die gehören zu den schwersten konventionellen Waffen, die es gibt. Eine einzelne 900-Kilo-Bombe kann ein ganzes Gebäude, wie zum Beispiel den Berliner Hauptbahnhof, vollständig zerstören. Ihre Explosion tötet in einem Radius von rund 30 bis 50 Metern fast alles und verursacht schwere Schäden bis zu 200 Meter weit. Ein einziger Treffer kann mehrere Wohnblocks gleichzeitig zerstören. Selbst Menschen in Nachbarhäusern, die gar nicht das Ziel des Angriffs waren, können so getötet oder schwer verletzt werden. Und durch den Einsturz der Gebäude werden viele Menschen verschüttet oder verlieren ihre gesamte Existenz in wenigen Sekunden. In einer so dicht besiedelten Region wie Gaza, wo tausende Menschen auf engstem Raum leben, ist der Einsatz dieser Bomben natürlich besonders verheerend. Die Folgen für die Zivilbevölkerung sind entsprechend dramatisch. Und auch das müssen Lulu, Karam und ihre Geschwister selbst auf die schrecklichste Art und Weise erleben. Nicht weit entfernt von ihrem Haus schlägt eine Bombe ein. Auch umliegende Straßen und Gebäude werden durch Druck, Splitter und Feuer stark beschädigt. Karam und Lulu erleiden Knochenbrüche. Aber sie haben Glück im Unglück. Sie erholen sich relativ schnell wieder, zumindest körperlich. Sie haben mit zum damaligen Zeitpunkt 8 und 9 Jahren einen Bombenangriff überlebt. Was das mit ihrer Psyche macht, lässt sich nur erahnen. Aber das ist nicht das einzige Problem. Schon 1 Monat nach Beginn der Offensive gehen die wichtigsten Nahrungsmittel in Gaza langsam zu Neige. Die durchschnittliche Ernährung besteht jetzt für die meisten Menschen aus knapp 2 Stück Brot pro Tag. Im November meldet das UN-Koordinationsbüro für humanitäre Angelegenheiten, dass durch Luftangriffe mehr als die Hälfte aller Bäckereien in Gaza zerstört sind. Mitte November trifft ein Angriff die einzige noch arbeitende Getreidemühle. Zusätzlich werden Fischerboote, Häfen, Lagerhäuser, Lebensmittelfabriken und Imbisswagen beschädigt oder zerstört. Und bis Mitte Dezember sind rund 22% aller landwirtschaftlichen Flächen nicht mehr nutzbar. Schon Anfang Dezember 2023 meldet das Welternährungsprogramm, dass 97% der Haushalte in Gaza nicht genug zu essen haben. Die UNO und weitere Hilfsorganisationen warnen vor einer drohenden Hungersnot. Die Vereinten Nationen schätzen Mitte Dezember, dass 9 von 10 Menschen in Gaza nicht täglich ausreichend Nahrung erhalten. UNICEF und andere Hilfsorganisationen bestätigen die dramatischen Lage, bei der bis Anfang 2024 90% der Menschen im Gazastreifen regelmäßig ohne Nahrung auskommen müssen. Und das betrifft auch die Familie Al-Ghussein, die mittlerweile in all dem Chaos und Schrecken sogar noch ein weiteres Mitglied dazu bekommen hat, die kleine Gina. Und dann passiert das Undenkbare. Das Nachbarhaus der jetzt 7-köpfigen Familie wird durch einen schweren Luftangriff zerstört. Und dieses Mal kommen sie nicht so glimpflich davon. Herabfallende Trümmerteile verletzen fast die gesamte Familie. Die Kinder werden sogar teilweise darunter begraben. Auch Lulu und Karam müssen bedeckt von Schutt und Staub aus den Trümmern gezogen werden. Sie haben Knochenbrüche und überall Wunden am Körper. Aber alle haben wie durch ein Wunder überlebt. Danach ist klar, die Familie muss fliehen, bevor einer von ihnen den nächsten Angriff nicht mehr überlebt. Schweren Herzens verlassen Ashraf, Heber und ihre 5 Kinder das Haus und suchen Schutz in einer der Notunterkünfte der UNRWA, dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Geflüchtete im Nahen Osten. Sie landen in einem Teil des Geflüchtetenlagers Nusseirat, zentral im Gazastreifen gelegen, mit knapp 35.000 BewohnerInnen. Die Familie kommt ausgerechnet in einer ehemaligen Schule unter, also dem Ort, an dem Lulu und Karam so gerne wieder lernen und Spaß haben wollen würden. Aber ihr Alltag dort ist alles andere als spaßig. Die ganze Familie muss früh aufstehen, um sich ums Überleben zu kümmern. Und das bedeutet vor allem, Trinkwasser und Wasser für den täglichen Bedarf zu besorgen, danach stundenlang bei der Wohltätigkeitsküche Schlange stehen und auf ein bisschen Brot und Reis für die Familie hoffen. Und erst wenn man es geschafft hat, Essen und Trinken zu bekommen, dann ist nachmittags vielleicht noch ein bisschen Zeit für die Kinder, um mit ihren neuen Freunden in der umfunktionierten Schule zu spielen. Aber selbst das können sie nicht ohne Angst tun. Denn es vergeht kaum ein Tag ohne die Geräusche am Himmel, die alle daran erinnern, dass sie nicht in Sicherheit sind. Das laute Dröhnen der Militärflugzeuge und Drohnen versetzt alle Kinder in Gaza in ständige Angst. Ich habe in diesem Zusammenhang ein Video gefunden, in dem der UNICEF-Sprecher James Elder den Lärm über Rafah im Südosten von Gaza beschreibt. Und einen Teil davon, also von diesen Geräuschen, hört man sogar auch im Hintergrund. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Immediately, right above Rafah, and I can hear the drone above me. I just heard a warplane break the sound barrier. Like 50 thunderclaps rolled into one. My whole body shakes. It's deafening, terrifying. And the drone just hovers, this psychological torture for these children in Gaza, for these hundreds of thousands of children already traumatized. Every child knows that drones drop bombs. And they're just so visible, so audible. The horror for these girls and boys continues.
Er beschreibt, dass es so klingt, als wären es 50 Donnerschläge auf einmal. Und diese Geräusche sind wirklich Tag und Nacht zu hören. Und das Schlimmste daran ist auch, die Kinder wissen halt, was das bedeutet und was das ist. Das sind Drohnen und Drohnen bringen Bomben. Und viele von diesen Kindern sind alleine schon durch diese Geräusche schwer traumatisiert und leben tagtäglich in Angst vor dem nächsten Angriff. Und das scheint auch auf die 10-jährige Lulu und ihren 9-jährigen Bruder Karam zuzutreffen. Ashraf sagt, dass er nach kurzer Zeit in der geflüchteten Unterkunft das Gefühl hat, Karam und Lulu sind beide plötzlich um 10 Jahre gealtert. Und jetzt träumen die beiden nicht mehr von einem Kleiderschrank oder einem ferngesteuerten Auto, sondern davon, dass Israel die Blockade des Gazastreifens eines Tages aufhebt, damit sie Schokolade, Instantnudeln und die besten Gerichte ihrer Mutter kosten können. Lulus Lieblingsgericht ist Musachan, ein palästinensisches Nationalgericht mit gebratenem Hähnchen und Fladenbrot. Und Karams Wunschgericht ist Shawarma. Aber jetzt, im Frühling 2025, fast 2 Jahre nach Beginn des Horrors, können sie froh sein, wenn es überhaupt irgendwas zu essen gibt. Über 60.000 Kinder leiden inzwischen unter schwerer Unterernährung und mehr als 1 Million Menschen hungern täglich, nachdem über 50 Tage lang jegliche humanitäre Hilfe einschließlich Nahrungsmitteln und Getränken blockiert wurde. Schätzungsweise 2 Millionen Menschen in Gaza, darunter fast 1 Million Kinder, müssen mit einer einzigen Mahlzeit alle 2 bis 3 Tage überleben. Am 29. Mai erklärt die UN den Gazastreifen zum hungrigsten Ort der Welt. Und der Grund dafür wird von 109 humanitären Organisationen klar benannt. Sie werfen Israel vor, die Hungersnot im Gazastreifen gezielt durch eine anhaltende Blockade verursacht zu haben. Sie berichten, dass Tonnen an Lebensmitteln, Trinkwasser, Medikamenten und Treibstoff ungenutzt bleiben, da Hilfsorganisationen der Zugang oder die Lieferung verweigert wird. Das Welternährungsprogramm meldet, dass rund 116.000 Tonnen Lebensmittel in Lagerhäusern an den Grenzübergängen warten, ohne Einreiseerlaubnis in den Gazastreifen, während drinnen immer mehr Menschen verhungern. Und das, was eben drinnen ankommt, wird meist auf dem Schwarzmarkt zu horrenden Preisen verkauft. Um euch nur ein paar Beispiele zu nennen, was in Gaza jetzt wie viel kostet. Zucker, dessen Kilopreis vorher bei umgerechnet 77 Cent lag, klettert auf 91 Euro. Auch Mehl verteuert sich massiv. Ein 50-Kilo-Sack kostet ursprünglich so 23 Euro und liegt jetzt bei 522 Euro. Ähnlich hohe Preissteigerungen betreffen Kaffee, der von 10 Euro auf 239 Euro pro Kilo steigt, sowie Eier. 2 Kilogramm kosten statt 3,42 Euro nun 92 Euro. Hühnchen verteuert sich von 4 Euro auf knapp 80 Euro pro Kilo. Und auch bei frischem Gemüse und Obst zeigt sich ein drastischer Preisanstieg. Tomaten kosten statt 50 Cent 25 Euro pro Kilo. Gurken statt 50 Cent 12 Euro pro Kilo. Äpfel statt 1,25 Euro pro Kilo jetzt 35 Euro. Kartoffeln statt 66 Cent jetzt 20 Euro pro Kilo. Und auch Produkte des täglichen Bedarfs sind ebenfalls massiv davon betroffen. Ein Stück Seife kostet statt 50 Cent jetzt fast 9 Euro. Und 40 Windeln verteuern sich von 7 Euro auf fast 130 Euro. Und auch die Preise für Energiequellen explodieren. Ein Liter Benzin kostet statt 1,74 Euro jetzt 64 Euro. Und eine Gasflasche verteuert sich von 18 Euro auf 846 Euro. Ein Anstieg von über 4.500%. Von all diesen Dingen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, könnte sich die Familie von Lulu und Karam aktuell überhaupt nichts mehr leisten. Den Job von Ashraf in der Schokoladenfabrik gibt es nicht mehr, weil es die Fabrik nicht mehr gibt. Sie haben kein Geld und müssen sich jeden Tag erneut voller Angst und Hoffnung an den Suppenküchen des Geflüchtetenlagers anstellen und wenigstens darauf hoffen, vielleicht eine halbe Portion von irgendwas abzubekommen. Und darum kümmert sich jetzt nur noch der Familienvater, alles andere wäre zu gefährlich. Denn allein zwischen Mai und Juli 2025 sterben durch Angriffe auf Menschenansammlungen an Lebensmittelausgabestellen fast 1000 ZivilistInnen. Darunter viele durch Panzergranaten, aber auch durch Schüsse. Die Kinder sollen natürlich auf gar keinen Fall in so eine Situation geraten. Und da es bei Wasserverteilstationen noch keine solche Angriffe gab, erscheint das den Eltern jetzt sicherer. Und so wird es die Aufgabe der Kinder, vor allem die von Karam, Wasser zu besorgen. Denn auch die Wasserversorgung ist in Gaza mittlerweile komplett zusammengebrochen. Die Wasseraufbereitungsanlagen und Leitungsnetze sind zerstört worden. Der einzige Weg, an Wasser zu kommen, läuft über Hilfsorganisationen, die dann eben Wasser in Lastwagen bringen, um die Tanks an den Verteilstationen zu füllen. Wegen der Hitze und der langen Warteschlangen dauert es aber oft Stunden, um überhaupt ein paar Liter zu bekommen. Heber, die Mutter, sagt, dass sie trotzdem keine andere Wahl hatte, als ihre Kinder zum Wasserholen zu schicken. Ihr Mann versucht ja währenddessen das Essen zu organisieren. Sie kümmert sich um das Kleinkind in der Notunterkunft. Und sie erzählt, dass Karam mutiger als so viele andere erwachsene Männer mit dieser Situation umgegangen ist und die Verantwortung für das Wasser übernommen hat, ohne sich zu beschweren. Oft muss er eine ganze Stunde lang anstehen, nur um dann doch mit leeren Händen zurückzukommen, weil das Wasser halt schon vorher ausgegangen ist und weil so viele Menschen dort anstehen und natürlich auch Wasser brauchen. Und wenn er etwas bekommt, dann sind es nie mehr als 20 Liter. Viel zu wenig für eine siebenköpfige Familie. Ein Mensch allein braucht laut der Weltgesundheitsorganisation WHO mindestens 20 Liter Wasser pro Tag, um würdig zu leben und um alle grundlegenden Bedürfnisse zu decken. Also Trinken, Kochen, Waschen, Hygiene und Toilettenbenutzung. Diese Menge gilt halt wirklich als absolutes Minimum für ein gesundes Leben. In Deutschland liegt der tägliche Verbrauch sogar bei 120 bis 130 Litern pro Person. Für die Familie Al-Ghussein müssen, wenn überhaupt, jetzt 20 Liter für 7 Menschen reichen. Oft sind es aber nicht mehr als 1 Liter pro Person am Tag. So wenig es für alle ist, so schwer ist es dann trotzdem, diese manchmal 7, 10 oder sogar 20 Liter von der Verteilstation zum Geflüchtetenlager zu schleppen. Aber auch das macht der kleine Karam oft ganz alleine, ohne auch nur eine Sekunde zu meckern. Aber an diesem einen Sonntag, den 13. Juli, bittet Heber ihre Tochter Lulu, dass sie ihrem Bruder hinterhergehen und helfen soll, um das Wasser zu tragen. Es ist sehr heiß und es gab nicht viel zu essen in den letzten Tagen, also soll Karam heute nicht alleine so eine schwere Last zu tragen haben, wenn es überhaupt Wasser gibt. Ausgerechnet an diesem Tag hat Karam Glück. Das glaubt er zumindest, denn die Warteschlange ist viel kürzer als sonst. Außer ihm sind nur 6 andere Kinder und noch ein paar Erwachsene da. Er kann also nach kürzester Zeit direkt an den Wassertank, ohne Ewigkeiten anstehen zu müssen. Und auch Lulu kommt dazu und stellt sich sofort freudig neben ihren Bruder. Sie können also gleich ohne Probleme ihren Kanister füllen und der Familie was Gutes tun. 20 Liter Wasser ohne großes Anstehen. Was für ein Segen. Dass die beiden nicht wie sonst viele Meter weiter wegstehen müssen, um zu warten, wird ihnen zum Verhängnis. Denn nur wenige Momente später schlägt an der Wasserstation eine Rakete ein. Genau an der Stelle, an der die beiden Kinder stehen. Nur wenige 100 Meter weiter hört Ashraf die Explosion. Es dauert kurz, bis er begreift, aus welcher Richtung sie gekommen ist. Aber dann rennt er so schnell er kann zur Wasserstation. Aber als er ankommt, ist alles, was er dort findet, Trümmer und leere Wasserbehälter. Ansonsten ist es erstaunlich still. Es gibt ein Bild, das später an diesem Ort entstanden ist, das eigentlich nicht viel zeigt, aber trotzdem so unfassbar bezeichnend ist. Auf dem Boden liegen zwischen den Trümmern unfassbar viele, vor allem leere Wasserkanister, und die sind teilweise blutbefleckt. Auch dieses Bild findet ihr in der Galerie zufolge. Dieser Anblick ist auch wirklich fast alles, was Ashraf in dem Moment sieht. Keine Spur von Lulu und Karam, als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Was er nicht weiß, direkt nach der Explosion haben die Menschen drumherum, die unverletzt geblieben sind, alle Verletzten und Toten auf Eselkarren verladen und zum nächstgelegenen Krankenhaus gebracht. Einer der Zeugen vor Ort beschreibt später, was er gesehen hat. Und ich muss euch warnen, das ist jetzt wirklich kaum auszuhalten, aber ich zitiere es genauso, wie er es beschrieben hat. Jedes Kind hielt einen Wassereimer in der Hand und lag da, bedeckt mit seinem eigenen Blut. Die Granatsplitter hatten ihre kleinen Körper zerfetzt, ihre Gesichter entstellt. Der Geruch von Schießpulver lag in der Luft. Für die meisten war es schon zu spät. Es gab keine Rettung mehr. Ashraf rennt nun weiter in Richtung der Krankenstation, in der Hoffnung, dass sie dort sind und wieder mit ein paar Knochenbrüchen davongekommen sind. Aber dieses Mal, beim 3. Angriff aus der Luft, den sie miterleben mussten, hatten sie kein Glück. Ashraf entdeckt die leblosen Körper seiner Kinder auf dem Boden. Er bricht über ihnen zusammen. Lulu und Karam und ihre Geschwister sind seine ganze Welt. Er schreit und weint und sagt später über diesen Augenblick: Als ich sie sah, fühlte es sich an, als würde man mir mit Messern ins Herz stechen. Von dem Moment, in dem Ashraf dann bei den eingehüllten Körpern seiner Kinder auf dem Boden sitzt, gibt es ein Video. Es ist eigentlich kaum zu ertragen, sich das anzusehen, aber ein Standbild davon wird es trotzdem in der Galerie geben, weil auch das, so grauenhaft und unerträglich und schrecklich das ist, eben die Realität ist, die gezeigt werden muss. Das Video gibt es nicht in der Galerie, aber wie gesagt, ein Standbild, und darauf sieht man Ashraf, der auf dem Boden sitzt. Neben ihm ein blauer und ein weißer Leichensack. Er presst voller Verzweiflung die Lippen aufeinander und man kann in seinen Augen seinen unerträglichen Schmerz erkennen. Später sieht man Ashraf dann auch noch in einem Fernsehbeitrag, der kurz über den Angriff berichtet. Und da hören wir mal rein.
He was one of at least 10 people killed by an Israeli strike. They'd gathered to fetch water. In the Al-Auda hospital, it is a scene of chaos. The wards here are overwhelmed by the injured. In the corridors, the dead are laid on the floor. The grief here is raw. Relatives are in total shock. They can't understand why this happened when they were just trying to do the most basic of tasks, getting something to drink. The Israeli military has admitted the strike was a technical error. They claim they were targeting an Islamic Jihad militant, but the munitions fell short.
Der Moderator beschreibt, wie die vielen verzweifelten Hinterbliebenen im Krankenhaus trauern und berichtet am Ende, dass die IDF, also das israelische Militär, erklärt habe, sie hätten einen Terroristen treffen wollen, aber ein technischer Fehler habe dazu geführt, dass die Rakete ihr Ziel verfehlte. Ashraf sagt später immer wieder, Zitat, sie verfügen über die modernste Technologie und wissen genau, wo die Raketen einschlagen werden. Wie kann das ein Fehler sein, der meine Kinder tötet? Bei dem Angriff werden insgesamt neben Lulu und Karam noch 4 weitere Kinder getötet, die ebenfalls für ihre Familien Wasser holen wollten. Außerdem kommen 4 Erwachsene ums Leben, 19 weitere Menschen werden verletzt, auch davon sind die meisten Kinder. Als Heba, die Mama von Lulu und Karam, im Krankenhaus eintrifft, darf sie ihre Kinder nicht nochmal sehen. Die Explosion war so schwer, dass man sie davon abhält, diesen Anblick sehen zu müssen. Für sie ist es unerträglich, sich nicht verabschieden und sie ein letztes Mal sehen zu können. Heba sagt, sie verliert danach das Bewusstsein für die Realität. Ihre 3 anderen Kinder, Gina, Jenna und Rakan, haben auf einen Schlag einen Bruder und eine Schwester verloren, die nie wieder zu ihnen zurückkommen. Die Familie kann sich noch nicht mal ein eigenes Grab leisten und beerdigt Karam und Lulu neben Hebas Vater. Und sie befürchten, das Grab bald wieder öffnen zu müssen für das jüngste der 3 überlebenden Kinder. Die 18 Monate alte Gina ist nämlich stark unterernährt und hat überall Hautausschläge, weil es keine Windeln gibt und nicht genug Wasser, um sie zu waschen. Ashraf sagt, ich habe ständig Angst, den Rest meiner Familie zu verlieren. Ich habe das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Und mit diesem Schmerz und diesem Verlust und diesen Ängsten ist er nicht allein. Bis August 2025 sind Schätzungen und Statistiken, die auf den Daten der in Krankenhäusern registrierten verstorbenen Personen basieren, mindestens 60.138 Menschen im Gazastreifen getötet worden. Im Durchschnitt sterben damit etwa 91 Menschen pro Tag durch Bomben, Kugeln und Raketen. Die Mehrheit der Opfer sind Zivilistinnen und Zivilisten, davon ca. 15.000 bis 18.000 Kinder. Also rund 31%. Im Vergleich zu anderen aktuellen Konflikten weltweit ist die Zahl der getöteten Kinder besonders hoch. Zudem werden Tausende weiterer Toter unter den Trümmern zerstörter Häuser vermutet. Durch die Analyse von Satellitendaten geht man davon aus, dass momentan zwischen 60% und 92% der Wohngebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt sind. Nach UN-Angaben ungefähr 436.000 Häuser. Und unter denen befinden sich immer noch unzählige Vermisste. Die tatsächliche Zahl könnte aber auch unabhängig davon noch höher sein, wenn man auch indirekte Todesursachen einbezieht, also zum Beispiel den Tod durch Hunger, durch fehlende medizinische Versorgung oder Krankheiten, die durch die Umstände ausgelöst wurden. Zudem wurden mehr als 100.000 Menschen verletzt. Und im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es in Gaza weltweit die meisten Kinder, denen in den letzten beiden Jahren Gliedmaßen amputiert werden mussten. Wenn man sich all das vor Augen führt, dann wird einem noch mal mehr bewusst, dass das Schicksal von Lulu und Karam kein Einzelfall ist. Und dass ich ihre Geschichte hier heute erzählen konnte und Menschen sich jetzt hoffentlich an ihre Geschichte erinnern werden, das habe ich Malak zu verdanken, die ich schon am Anfang erwähnt habe. Als ich diesen Artikel über die beiden Geschwister im Guardian entdeckt habe, dachte ich am Anfang, die Verfasserin wäre eine in Anführungszeichen ganz normale Journalistin. Aber ich habe dann eben im Laufe unseres Kontakts und unseres Austauschs mitbekommen, dass ihre Geschichte und auch die Umstände, unter denen sie arbeitet, alles andere als normal sind. Und auch davon möchte ich euch noch kurz erzählen, denn dass ich hier in meinem kleinen, sicheren Podcast-Studio zu Hause sitze und euch diese Geschichte erzähle, das werden manche vermutlich als Gratismut bezeichnen und das können sie auch meinetwegen gerne machen. Aber Malak berichtet von vor Ort, mitten aus Gaza. Und Malak ist selbst gerade mal 19 Jahre alt. Als dieser Krieg begonnen hat, war sie also noch nicht mal volljährig. Aber es ist eben auch nicht der erste, den sie miterleben muss, aber der schlimmste. Ihr findet ein Bild von Malak Tantish in der Galerie. Man sieht sie darauf mit so einer klassischen blauen Presseweste, die wir, glaube ich, in den letzten Jahren alle schon mal irgendwie bei Instagram gesehen haben. Und sie lächelt dabei in die Kamera und befindet sich gerade in einer geflüchteten Unterkunft in einer provisorischen Schule. Ich habe Malak im Laufe unseres Kontakts einige Fragen über ihr Leben und ihren Werdegang geschickt und sie hat sie mir auf so eine berührende Art und Weise beantwortet, dass ich das gerne genauso mit euch teilen möchte, wie sie es mir aufgeschrieben hat. Ich habe sie gefragt, ob sie mir von ihrem Leben vor Oktober 2023 und danach erzählen würde und sie hat mir Folgendes geschrieben. Vor dem Krieg war ich wie jedes andere Mädchen. Ich hatte mein eigenes Leben, mein Zuhause, Freunde. Wir machten Familienausflüge. Wir wohnten in einem Gebäude, das wir uns mit zwei meiner Onkel teilten. Vor dem Gebäude lag unser Garten, in dem wir verschiedene Blumen, Weinreben und einen einzigen Granatapfelbaum anbauten. Der Garten war wie ein kleines Paradies auf Erden. Er war die Heimat der Vögel. Wir hatten auch einen Bauernhof, auf dem wir alle möglichen Gemüse- und Obstsorten sowie verschiedene Feldfrüchte anbauten. Ich hatte gerade die Schule abgeschlossen und mein Studium begonnen. Doch einen Monat später begann der Krieg und mit seinem Ausbruch verabschiedeten wir uns von unserem alten Leben. Vor dem Krieg arbeitete ich als Schwimmtrainerin an einer Schwimmakademie, die mein Vater 1999 gegründet hatte. Ich wollte Physiotherapeutin werden. Ich hatte vor, meine Zukunft mit Leidenschaft aufzubauen. Aber nach Kriegsbeginn konnte ich mein Studium nicht fortsetzen. Ich hoffte, der Krieg würde enden und wir könnten an die Universität zurückkehren. Doch diese Hoffnung zerplatzte, als meine Universität selbst zerstört wurde. Ich hatte nie daran gedacht, Journalistin zu werden. Seit unserer Kindheit brachte uns mein Vater mit großer Begeisterung neue Fähigkeiten bei, darunter auch Englisch. Und da es weder Schulen noch Universitäten gab, half er uns, unser Englisch zu verbessern und neue Fähigkeiten wie Fotografieren zu erlernen. Von meinem alten Leben ist nichts mehr übrig als die Fragmente meiner Erinnerung. Die Bäume auf unserem Bauernhof starben ab und wurden später entwurzelt. Unser Haus und unser Garten wurde komplett zerstört. Schulen und Universitäten sind heute nur noch Schutt mit vergrabenen oder verbrannten Büchern. Ich habe seit 2 Jahren kein Schwimmtraining mehr gemacht. Familienausflüge gibt es nicht mehr. Stattdessen wurden sie zu dem, was wir Vertreibung nennen. Die Zukunft, die wir einst vor unseren Augen aufsteigen sahen, verschwand und hinterließ nur Nebel. Fast den gesamten Krieg verbrachten wir in einem Zelt. Wir litten unter Wasser-, Strom- und Internetmangel, mussten den Mangel an Privatsphäre und die extreme Hitze bzw. Kälte im Zelt ertragen. Was uns derzeit plagt, ist die Nahrungsmittelknappheit, da die Preise unvorstellbar hoch sind. Vor kurzem durchlebten wir die schwerste Zeit überhaupt. Unsere Lebensmittelvorräte gingen zur Neige und wir mussten anfangen, Lebensmittel zu kaufen. Wir aßen nur das Nötigste. Einmal am Tag Brot und zum Mittagessen gab es Reis, Nudeln oder Hülsenfrüchte. Wir hatten Bauchschmerzen, weil unsere Vorräte leer waren und lachten uns aus, wenn unsere Mägen knurrten. Aber unsere Situation war besser als die anderer. Es gab Menschen, die ihren Hunger tagelang nur mit Wasser stillen konnten. Ich habe Malak auch gefragt, welche Rolle Verlust in den letzten Jahren in ihrem Leben gespielt hat. Und sie hat mir von ihrer Oma erzählt, die gestorben ist, weil sie keine medizinische Behandlung bekommen hat. Oder von ihrem geliebten Onkel und einem ihrer engsten Freunde, die durch den Krieg getötet wurden. Und von Dutzenden anderen Freunden, Bekannten und Verwandten, die alle nicht mehr da sind. Malak hat mir dazu Folgendes geschrieben. Der Verlust ist zutiefst schmerzhaft. Sie gehen und ihre Erinnerungen leben in uns weiter. Auch wenn der Verlust so häufig geworden ist, gewöhnen wir uns nie daran. Jedes Mal schmerzt es mehr als das letzte. Man fragt sich, was wäre, wenn der Krieg nie stattgefunden hätte? Was wäre, wenn er zu Ende gewesen wäre, bevor er ihnen das Leben nahm? Und dann ging es noch um ihre Arbeit als Journalistin. Ich wollte wissen, wie sie dazu gekommen ist und welche Ängste und Gedanken sie während ihres Jobs begleiten. Und Malak hat Folgendes geantwortet. Mein Vater hat angefangen, mir und meiner Schwester Journalismus beizubringen, wie man Interviews führt, kriegsbezogene Terminologie auf Englisch und wie man seine Fotografiekenntnisse verbessert. Zudem haben wir alles über YouTube gelernt. Dann begann ich für den Guardian zu arbeiten. Über die Geschichten der Menschen zu berichten, bedeutet mir sehr viel. Ich fühle mich als ihre Stimme, als ihre Emotionen, als Linse, die ihre Geschichten und ihr Leid nach außen trägt. Ich bin wirklich dankbar dafür und jedes Mal stolz, wenn ich eine Geschichte fertigstelle. Es gibt noch tausende von Geschichten, die darauf warten, erzählt zu werden. Jeder Mensch in Gaza hat eine. Aber die Arbeit als Journalistin in Gaza ist extrem gefährlich, insbesondere angesichts der gezielten und wiederholten Angriffe auf Journalisten und ihre Familien. Das setzt mich manchmal sehr unter Druck. Ich bin ständig in Gedanken, Sorge und Angst. Oft stelle ich mir schreckliche Szenen mit meiner Familie vor. Als ich zum Beispiel in einem Zelt lebte, stellte ich mir vor, wie ich von der Arbeit nach Hause kam und es niedergebrannt vorfand, meine Familie in Stücke gerissen und viele andere Szenarien. Ich bin sicher, viele Journalisten denken genauso. Und um Malaks Gedanken dazu mit Zahlen zu untermauern, seit dem 7. Oktober 2023 wurden nach Angaben des Committee to Protect Journalists mehr JournalistInnen getötet als in jedem anderen einzelnen Konflikt innerhalb eines vergleichbaren Zeitraums seit Beginn ihrer Aufzeichnungen. Die Organisation beschreibt die Situation als, Zitat, beispiellos und betont, dass dieser Krieg tödlicher für Medienschaffende ist als alle zuvor dokumentierten Konflikte. Die Schätzungen variieren je nach Quelle, aber es ist klar, die Zahl der getöteten JournalistInnen im Gazastreifen ist erschütternd hoch und erreicht mindestens 186, in einigen Quellen sogar über 230. Auch das UN-Menschenrechtsbüro spricht von einem der gefährlichsten und tödlichsten Einsätze für Medienschaffende in jüngster Vergangenheit. Warum Malak trotzdem weitermacht, hat sie mir geschrieben. Oft dachte ich ans Aufhören. Ich wollte nicht mehr arbeiten. Aber wenn ich Menschen leiden sehe und schmerzhafte Geschichten höre, sage ich mir, für sie. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, ihre Stimme und ihr Leid der Welt mitzuteilen. Das ist es, was mich antreibt, weiterzumachen. So viele Menschen, 60.000. Jeder von ihnen hatte ein Leben, eine Familie, einen Traum und eine Geschichte. Die Welt sieht sie nur als Zahlen, aber ich möchte das Gegenteil beweisen. Und seitdem schreibt sie über das, was um sie herum tagtäglich in Gaza passiert und führt Interviews und ihre Schwester macht Bilder dazu. Ich habe euch mal ein paar ihrer Artikel als Collage in die Galerie gepackt. Darin geht es oft um Kinder, wie eben Lulu und Karam, um erneute Luftangriffe, aber auch um die immer größer werdende Hungersnot der Menschen. Die ist nämlich mittlerweile endgültig an einem katastrophalen Punkt angekommen. Der Gazastreifen befindet sich aktuell in einer akuten und lebensbedrohlichen Hungersnot, einem Zustand, den Fachleute als Famine bezeichnen. Dieser Begriff stammt aus der sogenannten IPC-Klassifikation, einem international anerkannten System zur Bewertung von Ernährungskrisen. Die höchste Alarmstufe, IPC Stufe 5, beschreibt eine Situation, in der Menschen entweder verhungern oder nur mit extremen Mitteln wie Müll sammeln oder Tierfutter überleben können. Laut der jüngsten IPC-Bewertung befindet sich der Gazastreifen inzwischen in einem solchen Worst-Case-Famine-Szenario. Die allgemeine Nahrungsmittelversorgung hat das kritische Schwellenlimit erreicht. Laut dem Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Hilfe berichten derzeit 81% der Haushalte von einer sehr schlechten Nahrungsaufnahme, also einer Ernährung, die weder in Menge noch in Nährstoffgehalt ausreicht. Zum Vergleich, im April waren es noch 33%. Besonders alarmierend, 24% der Bevölkerung sind laut dieser Einschätzung bereits in der schwersten Phase angekommen. Das heißt, sie leiden unter extremer Lebensmittelknappheit, also Hunger mit unmittelbarem Risiko für Leben und Gesundheit. Die Lage trifft natürlich besonders die Schwächsten am allerschlimmsten. Laut dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF sind derzeit über 320.000 Kinder unter 5 Jahren in Gaza akut mangelernährt. Akute Mangelernährung bedeutet, dass der Körper nicht mehr genug Energie, Eiweiß oder Mikronährstoffe bekommt, um lebenswichtige Funktionen aufrechtzuerhalten. In Gaza-Stadt hat sich der Anteil solcher Kinder innerhalb von nur 2 Monaten vervierfacht auf 16,5%, was weit über dem kritischen Famine-Niveau liegt. Diese Form der Mangelernährung ist lebensgefährlich. Ohne sofortige medizinische Behandlung kann sie in kurzer Zeit zum Tod führen. Und die Auswirkungen sind auch bereits jetzt schon tödlich. Bis Anfang August sind mindestens 197 Menschen an Hunger oder Unterernährung gestorben, darunter 96 Kinder. Diese Zahl ist aber vermutlich auch mal wieder komplett untererfasst, da viele Todesfälle unter den aktuellen Bedingungen gar nicht dokumentiert werden können. 109 Hilfsorganisationen und zahlreiche internationale Akteure wie Human Rights Watch, Amnesty International, das Welternährungsprogramm sowie der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung werfen der israelischen Regierung deswegen vor, gezielt humanitäre Hilfe zu blockieren und Hunger als Kriegswaffe einzusetzen. Nachdem ich mich bei Malak gemeldet habe, hat sie extra für diesen Podcast nochmal mit Ashraf, dem Vater von Lulu und Karam, gesprochen. Und dabei ist klar geworden, die Familie hatte nicht im Ansatz Zeit, den Tod der zwei zu verarbeiten. Durch die Zuspitzung der aktuellen Situation geht es jeden Tag für die Familie um Leben und Tod. Und auch in diesem Fall möchte ich direkt zitieren, was Ashraf auf meine Fragen zu ihrer aktuellen Situation geantwortet hat. Zitat: Wir leiden sehr. Der Hunger frisst die Körper meiner verbliebenen Kinder. Ich sehe zu, wie sie langsam vor meinen Augen dahinsiechen und bin machtlos, etwas zu tun. Ihre kleine Schwester, 18 Monate alt, leidet seit 4 Monaten an Unterernährung. Es ist extrem schwierig, ihre Milch zu besorgen, die 350 Schekel kostet, ganz zu schweigen von den Kosten für eine Packung Windeln. Meine anderen Kinder sind erschöpft und müde. Uns allen ist schwindelig und unsere Körper sind schwach geworden. Im wahrsten Sinne des Wortes kämpfe ich in dieser aktuellen Katastrophe darum, die Überlebenden am Leben zu erhalten. Meine Frau und ich gehen hungrig schlafen, nur um den verbleibenden Kindern, Jenna, Rakan und Gina, wenigstens eine halbe Mahlzeit am Tag bieten zu können. Die Lage ist katastrophal. Welt, bitte wach auf. Kurz nachdem Ashraf diesen Satz zu Malak gesagt hat, tauchen verstörende Videos der schwer unterernährten israelischen Geiseln Eviatar David und Rom Braslavski auf. Sie zeigen die beiden in einem Tunnel in Gaza. Auch das ist kaum auszuhalten, sich das anzugucken. Kurz danach kündigt der israelische Premierminister Netanyahu eine massive militärische Ausweitung der Einsätze an. Er plant die vollständige Übernahme des Gazastreifens inklusive einer Bodenoffensive auf Gaza-Stadt. Was das genau für die Al-Ghussein-Familie, aber auch für Malak und ihre Familie bedeuten wird oder für die 2 Millionen anderen Menschen und fast 1 Million Kinder in Gaza und die israelischen Geiseln, ist noch nicht abzusehen. Die Ankündigung hat eine Welle der Empörung in Israel ausgelöst. In Tel Aviv gab es riesige Demonstrationen, viele Protestierende, Angehörige, FriedensaktivistInnen und Oppositionsgruppen protestieren gegen die eskalierende Gewalt und fordern ein Ende des Krieges, die Freilassung der Geiseln und dass die Priorität auf Verhandlungen gelegt wird. Und nicht nur das. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen und ExpertInnen, darunter Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, ein Ausschuss der Vereinten Nationen und verschiedene Fachleute für internationales Recht, bezeichnen das israelische Vorgehen im Gazastreifen als Völkermord. Laut Artikel 2 der UN-Völkermordkonvention von 1948 liegt ein Genozid, also Völkermord, dann vor, wenn bestimmte Handlungen mit der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Dazu zählen unter anderem Tötung von Mitgliedern der Gruppe, Verursachung von schwerem körperlichen oder seelischen Schaden, die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen, die auf die physische Zerstörung der Gruppe abzielen, also zum Beispiel Hunger, Krankheit oder Zwangsvertreibung. Im Falle des Gazastreifens gibt es Zehntausende getötete PalästinenserInnen, ein erheblicher Teil davon Zivilbevölkerung, darunter viele Kinder und Frauen. Hinzu kommen schwerwiegende körperliche und seelische Schäden. Viele Menschen erleiden Verstümmelungen, chronische Erkrankungen ohne Behandlungsmöglichkeiten und schwere Traumatisierungen. Auch das dritte Kriterium, die vorsätzliche Schaffung lebensfeindlicher Bedingungen, wird vielfach von Menschenrechtsorganisationen, UN-Gremien und Hilfsorganisationen bestätigt. Die systematische Blockade humanitärer Hilfe, der Einsatz von Hunger als Waffe, die Zerstörung von Wasser- und Strominfrastruktur sowie gezielte Angriffe auf Krankenhäuser und Wohngebiete haben die Lebensbedingungen dramatisch verschlechtert und um 70 Jahre zurückgeworfen. Und auch die Zwangsvertreibung lässt sich belegen. Aktuell befinden sich etwa 1,9 Millionen Menschen im Gazastreifen auf der Flucht innerhalb ihres eigenen Landes. Das entspricht rund 90% der Gesamtbevölkerung. Diese Zahl wurde von den Vereinten Nationen in ihrem jüngsten Bericht zur humanitären Lage in Gaza bestätigt. Laut verschiedenster Gremien und ExpertInnen treffen demnach mehrere der Völkermordkriterien nachweislich auf die Lage in Gaza zu. Der Internationale Gerichtshof hat im Januar 2024 festgestellt, dass die Vorwürfe, Zitat, plausibel sind und hat ein Verfahren wegen des Verdachts auf Völkermord eröffnet. Ein abschließendes, rechtliches, verbindliches Urteil steht aber noch aus. Ich bin mir sicher, dass sich viele von euch nach dieser Folge aber auch generell fragen, was können wir tun? Und das habe ich mich auch gefragt und ich habe sehr lange nach einer Organisation gesucht, die tatsächlich vor Ort etwas tun kann. Und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Die Organisation TransAgency leistet seit Mai 2025 humanitäre Hilfe im Gazastreifen und konzentriert sich dabei besonders auf die Unterstützung der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen, also zum Beispiel Witwen, Waisen, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Verletzte, ältere Menschen und Kleinkinder. Im Zentrum der Arbeit von TransAgency stehen die Verteilung von Lebensmitteln, die Bereitstellung von sauberem Wasser, die Organisation von Notunterkünften und gezielte Einzelfallhilfen für besonders bedürftige Familien. Es wird bei dieser Organisation auch sehr auf Transparenz geachtet. Von lokalen Mitarbeitenden wird das Ganze komplett dokumentiert. Also man kann da nachvollziehen, wer Hilfe erhält, wie viele Mahlzeiten oder Hilfsgüter verteilt werden. Finanzielle Hilfen werden zum Beispiel auch nur gegen Vorlage eines Ausweises vergeben, um wirklich sicherzustellen, dass diejenigen die Hilfe bekommen, die sie am dringendsten benötigen. Gründerin ist übrigens Joanna Hassoun. Sie ist selbst als Kind palästinensischer Geflüchteter aus dem Libanon nach Deutschland gekommen und weiß dadurch, was es heißt, das Zuhause, Schutz und Perspektiven zu verlieren. Es gibt einen sehr eindrucksvollen Spendenaufruf von ihr, den ich gerne mit euch teilen möchte.
Ich bin Joanna Hassoun. Meine Verzweiflung ist groß. Ich halte mich an jedem Strohhalm fest. Ich bin hier in Berlin und denke jeden Tag an die Menschen in Gaza. Nicht wissen, wo sie schlafen, woher sie Wasser bekommen, wie sie ihre Kinder durch den Tag bringen sollen. Während Gaza im Schatten weltweiter Gleichgültigkeit verschwindet, setzen wir was dagegen. Mit Hilfe, mit Haltung, mit Menschlichkeit. Wir von TransAgency organisieren Überleben. Jede Mahlzeit kann Leben retten. Jeder Schluck Wasser bedeutet ein weiteres Morgen. Unsere Hilfe erreicht die Menschen in Gaza direkt. Wir arbeiten Tag und Nacht, denn es geht ums nackte Überleben. Zwischen Bomben und Blockaden. TransAgency bringt Hilfe dorthin, wo die Not am größten ist. Wasser, Essen, Medizin. Ich bin hier in Berlin. Meine Gedanken schweifen immerzu nach Gaza. Einem Ort, an dem Menschen unterm Staub atmen, an dem das Leben verschwindet. Und doch geben die Menschen nicht auf. Sie halten fest an dem, was bleibt. Hoffnung. Und wir stehen an ihrer Seite. Mein Wunsch für Gaza? Ein Morgen, der mehr als ein Überleben ist. Ein Zuhause, in dem Schritte wieder Zukunft tragen. Auch du kannst helfen. Mit deiner Spende. Mit deiner Haltung. Spende jetzt für ein Stück Menschlichkeit. Für Gaza.
Und auch wenn ich es tatsächlich fast ein bisschen unangenehm finde, das jetzt hier mit dazu sagen zu müssen, aber es gibt ja generell bezüglich der Spenden und Hilfsgüter in Gaza unglaublich viele Gerüchte und Vorurteile. Und deswegen sage ich das jetzt nochmal mit dazu, auch wenn es halt komplett absurd ist. Aber Joanna Hassoun garantiert, dass der Verein TransAgency keinerlei Verbindung zur Terrororganisation Hamas hat. Und das gespendete Geld wirklich genau da ankommt, wo es ankommen soll, nämlich bei Menschen ohne Nahrung, ohne Wasser oder ein Dach über dem Kopf. Und deswegen haben wir jetzt zusammen im Zuge dieser Plothouse-Folge hier eine Spendenaktion über betterplace.org ins Leben gerufen, auch weil ich damit natürlich schon vor ein paar Monaten im Zuge der MECFS-Folge sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und auch dieses Mal werden wir euch auf dem Laufenden halten, was mit eurem Geld passiert und wann es wo ankommt. Das war ja jetzt gerade erst bei der MECFS-Folge der Fall. Es hat natürlich alles ein bisschen gedauert, aber jetzt wurde das Geld eben an alle Organisationen verteilt und wir konnten euch so ein bisschen darüber informieren, was damit jetzt passiert. Und das machen wir in dem Fall hier natürlich ganz genauso. Und warum ich mich auch für Transagency entschieden habe, ist die Tatsache, dass wir versuchen werden, auch die Familie von Lulu und Karam, also Ashraf, Heber und die drei Kinder, mit in die monatliche Versorgung dieser Organisation aufzunehmen. Wir hoffen, dass das klappt, aber Stand jetzt wird also auch die Familie Al-Ghussein von dieser Spendenaktion profitieren. Und das bedeutet mir sehr, 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 sehr viel. Und da bin ich auch jetzt schon ganz dankbar, dass eben Johanna von Transagency sich da wirklich einen Kopf macht, wie wir das hinbekommen, weil es natürlich vor Ort alles sehr kompliziert ist, auch sowas umzusetzen. Aber wir werden das schaffen, da bin ich mir sicher. Und deswegen, ja, freue ich mich umso mehr, dass diese Spendenaktion hier einerseits für ganz viele Menschen in Gaza, aber eben auch ganz spezifisch für die Familie von Lulu und Karam vielleicht ein bisschen was verändern kann. Deswegen zum Schluss nochmal ein Satz, der immer so ein bisschen klingt wie eine Floskel, aber genau so gemeint ist. Jede Spende zählt, egal ob groß oder klein. Und jetzt in Bezug auf diese Spendenaktion bedeutet eben wirklich jedes Geld, jeder Cent, jeder Euro bedeutet einfach eine warme Mahlzeit, sauberes Wasser, ein sicherer Schlafplatz, also Leben und Überleben für einen oder sogar mehrere Menschen. Und deswegen sage ich im Vorfeld jetzt schon mal Danke, mal wieder Danke an alle Plottis, die was verändern wollen und die sich auch über ihren eigenen Tellerrand hinaus engagieren. Ja, ihr seid unfassbar und ich weiß natürlich, dass wir hier nicht jede Woche eine Spendenaktion ins Leben rufen können, auch wenn ich gerne wollen würde, aber ich mache das natürlich nicht. Aber jetzt in diesem Fall ist es, glaube ich, gerade so akut wie noch nie und es wird halt auch nicht besser, sondern tendenziell jeden Tag, jede Minute noch dramatischer. Und deswegen ist es gerade umso wichtiger, dass wir alle irgendwie versuchen, unser Bestes zu tun, um daran etwas zu ändern. Den Link zur Spendenaktion findet ihr in den Shownotes oder direkt unter lotti.betterplace.org. Lotti natürlich mit IE. Wir werden euch das aber auch nochmal bei Instagram und auf unserer Website und überall nochmal teilen. Und stimmt, apropos teilen, es würde natürlich auch sehr doll helfen, wenn ihr auch nicht nur spendet, sondern die Spendenaktion auch teilt, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Und was mir zum Schluss noch ganz, ganz wichtig ist, ich möchte euch bitten, wirklich von Herzen in den Kommentarspalten respektvoll miteinander, aber auch diesem Thema an sich umzugehen. Wir dulden keine relativierenden oder rassistischen Kommentare gegenüber palästinensischen Menschen, noch dämonisierende und antisemitische Äußerungen über israelische oder jüdische Menschen, vor allem, weil es hier um zwei unschuldige Kinder geht, um Lulu und Karam. Und ich hoffe, dass alle den Respekt vor diesen Kindern und ihrer Geschichte und auch vor ihrer Familie haben und nicht versuchen, das jetzt für irgendwas anderes zu instrumentalisieren. Darum soll es hier einfach nicht gehen. Und weil die beiden, also Lulu und Karam, leider nicht mehr ihre Gedanken mit uns teilen können, möchte ich die letzten Worte heute Malak überlassen. Ich habe sie nämlich gefragt, ob sie eine Botschaft an die Welt hat, irgendwas, was ich quasi auch den Menschen hier vielleicht noch mit auf den Weg geben kann, die diesen Podcast hier heute hören. Und sie hat mir daraufhin eine Sprachnachricht geschickt, die ja mir sehr, 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 sehr doll Gänsehaut bereitet hat und mich sehr bewegt hat und auch nochmal gezeigt hat, was für eine krasse Frau, was für ein krasser Mensch Malak ist. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich sie im Zuge eben dieses Podcasts und auch dieses schrecklichen Anlasses kennenlernen durfte. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich mit ihr in Kontakt bleiben werde. Und ja, bevor wir ihr jetzt hier, wie gesagt, die letzten Worte überlassen, bedanke ich mich nochmal bei euch allen, dass ihr bis hierhin gehört habt, auch wenn ich weiß, dass es alles andere als leicht war. Und ich danke euch, auch wenn ich es, glaube ich, schon ein paar Mal gemacht habe, dass dieser Podcast hier eben mehr sein kann als bloße Unterhaltung. Natürlich wird es auch in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder auch Folgen geben, in denen einfach nur unterhaltsame, spannende, dramatische Geschichten erzählt werden, ohne dass wir hier jedes Mal irgendwie eine riesige Spendenaktion ins Leben rufen oder ohne dass die Geschichten so eine riesengroße Bedeutung haben, politisch, gesellschaftlich, auf allen Ebenen. Aber ich bin trotzdem froh, dass es immer mal wieder möglich ist, genau dafür auch hier diese Plattform zu nutzen. Und wie gesagt, gerade jetzt ist es bei diesem Thema so wichtig. Und dadurch, dass wir natürlich jetzt auch 3 Folgen im Monat haben, ist das, glaube ich, auch ab und zu mal in Ordnung. Genau dafür eben dann auch die Zeit zu nutzen, um das Augenmerk auf wirklich wichtige Themen zu lenken. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Plothouse-Folge und da gibt es dann wieder tollen Besuch. Und ich verabschiede mich bei euch allen, bedanke mich, wie gesagt, auch im Vorfeld für jeden Menschen, der spenden wird. Und ja, werde jetzt der mutigen Malak die letzten Worte überlassen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
My message to the world and to everyone listening to this podcast. Stand with us. Save Gaza or what is left of Gaza. Beyond nationalities and religions, remember that we are human beings just like you. There are parents here just like yours, children like your children, and dreams just like your dreams. But there's still a huge difference between us and you. You live safely in your home, surrounded by your family, not worrying about food or water. You are not afraid of dying or losing someone at any given second. But here in Gaza, it is extremely the opposite. You can help us by standing together, by protesting against the war and starvation, to help stop the death, the bloodshed, fear, hunger, and repeated displacement. Remember, we are not starving, we are being starved. And we are not dying, we are being killed. And we are not homeless, but someone has destroyed our homes. Thank you all, and thank you, Lotte, for bearing my message forward to audience. Bye-bye.
Plothouse ist ein Studio Bummens Original. Skript und Recherche: Lotti. Produktion und Redaktion: Laura Pohl. Executive Producer: Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Sounddesign: Chris Kahles. Social Media: Jessica Linder. Vermarktung: Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden 1., 2. und 3. Donnerstag im Monat überall, wo es Podcasts gibt.